NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Bernd Muschborowska und das sind einige der Themen in der nächsten halben Stunde. Machtkampf in Ägypten. Die Armee stellt Präsident Morsi ein Ultimatum zur Beendigung der Krise. Spionage unter Freunden, Empörung und Befremden in Brüssel und Berlin über die gezielte Bespitzelung von EU-Einrichtungen durch den US-Geheimdienst. Dazu heute auch unser Kommentar. Und Sensation in Wimbledon. Sabine Lisicki besiegt die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Serena Williams im Achtelfinale. In Ägypten ist ein Machtkampf um Präsident Morsi entbrannt und in diesem Machtkampf spielt jetzt auch die Armee eine immer größere Rolle. Die Armeeführung setzte der ägyptischen Regierung erneut ein Ultimatum, von 48 Stunden die Krise zu beenden. Mehrere Minister waren heute zurückgetreten und zuvor waren bei Protesten gegen Morsi und die Regierung bildenden Muslimbrüder zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Björn Blaschke berichtet.
16 Menschen sollen bei den jüngsten Protesten in Ägypten umgekommen sein. Das hält die Demonstranten jedoch nicht davon ab, seit dem Nachmittag wieder auf den Tahrir zu kommen. Sie stoßen erneut zu denen, die seit Tagen in Zelten auf dem Platz im Zentrum von Kairo ausharren. Eine Passantin sagt, wir haben eine Revolution angestoßen vor 2,5 Jahren gegen eine Situation, die viel besser war als die, in der wir uns heute befinden. Heute ist sie viel schlechter. Also ist es nur natürlich, dass sich die Zahl der Leute, die ihrem Ärger Luft machen, verdoppelt hat. Tatsächlich sind wohl weit mehr Demonstranten auf den Beinen als in den letzten Tagen des Regimes von Hosni Mubarak. Jetzt gegen dessen Nachfolger, Präsident Mohamed Morsi. Die Gründer der Bewegung Tamarot, zu Deutsch Rebellion, die unter anderem zu den Protesten gegen Morsi aufgerufen haben, sagen, dass mehr als 22 Millionen Menschen auf ihrer Seite seien. Genauso viele, wie angeblich unterschrieben haben. Eine Petition, die von Morsi Neuwahlen für das Präsidentenamt fordert. Angeschlossen haben sich dieser Forderung nun auch mehrere Minister. Sie legten am Mittag ihre Ämter nieder. Raum für Dialog sehen wohl die wenigsten Oppositionellen. Obwohl Präsident Morsi durch einen Sprecher zu Gesprächen eingeladen hat und obwohl die salafistische Nur-Partei, die vor einiger Zeit auch auf Distanz zu Morsi gegangen ist, sich als Vermittlerin angeboten hat. Hussein Goha gehört zu den ägyptischen Sozialdemokraten, von denen ein Mitglied gestern bei einer Straßenschlacht in Alexandria totgeprügelt wurde. Goha erklärt im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk die harte Position. Keiner der vorherigen Dialoge war formal. Es war immer so, dass einer nachts einen Anruf bekam aus dem Präsidentenamt. Dann hieß es, der Präsident würde Sie gerne morgen treffen. Das ist nicht die Art, wie man in einen Dialog tritt in Zeiten einer Krise. Es gab nie eine Tagesordnung und es gab nie Themen. Und jetzt ist es zu spät. Warum sollen wir jetzt noch über die Verfassung diskutieren, wo wir das doch schon erfolglos in den vergangenen 8 Monaten wollten? Die Fronten sind verhärtet. Die Bewegung Tamarot hat Morsi nun bis morgen 17 Uhr Zeit eingeräumt, zurückzutreten. Lässt er das Ultimatum ungenutzt verstreichen, hat die Bewegung zu zivilem Ungehorsam aufgerufen. Das heißt, Beamte sollen daran gehindert werden, zur Arbeit zu gehen und wichtige Straßenkreuzungen werden besetzt. Ein Generalstreik ist nicht auszuschließen. Das Militär hat allen politischen Seiten bereits vor einer Woche ein Ultimatum gesetzt. Sie sollten sich zu einem Dialog zusammenfinden und einen Weg aus der Krise finden. Dieses Ultimatum ist heute verstrichen und Armeechef Abdel Fattah al-Sisi hat es am Nachmittag noch einmal verlängert um 48 Stunden, also bis übermorgen. Ansonsten, das erklärte ein Sprecher im ägyptischen Fernsehen, werde Sisi die Streitkräfte anweisen, notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Welche das sein könnten, ließ Sisi offen. Die Demonstranten, die von Präsident Mohamed Morsi Neuwahlen für das Präsidentenamt fordern, sehen damit die Streitkräfte auf ihrer Seite. In den vergangenen Tagen haben viele Oppositionelle offen erklärt, sie hofften auf ein Eingreifen der Armee für eine Übergangszeit als vermittelnde Institution.
Björn Blaschke berichtete. Die grenzenlose Sucht der US-Geheimdienste nach Informationen stürzt die Beziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union in eine ernsthafte Krise. Der US-Geheimdienst NSA hat offenbar nicht nur das Internet ausgespäht, sondern auch gezielt EU-Einrichtungen ausspioniert. Und zwar mit Hilfe von Wanzen, die in den EU-Büros in Washington und New York installiert wurden. Offiziell herrscht in Washington dazu aber weitgehendes Schweigen. Martin Ganselmeier berichtet.
Dass sich die US-Regierung wegen Edward Snowden mit Russland und Ecuador streitet, das wissen die Amerikaner. Dass es jetzt aber auch Ärger bei den europäischen Verbündeten gibt, ist neu und wird in den amerikanischen Medien zwar nicht als Top-Nachricht gebracht, aber doch aufmerksam registriert. Die CNN-Moderatorin berichtet, Snowdens jüngstes NSA-Leak verärgert die Führer der EU.
Snowdens latest NSA-Leak is making European Union leaders furious.
Anschließend wird die Stellungnahme von Regierungssprecher Steffen Seiber zitiert. Der Radiosender National Public Radio sendet außerdem ein Statement von Martin Schulz, dem Präsidenten des EU-Parlaments. Deutschland sei beim Thema Datenschutz und Spionage empfindlich, heißt es in den US-Medien, denn die Ostdeutschen hätten lange unter den Abhörmethoden der Stasi gelitten. Hauptmotiv für das intensive Abhören in Deutschland sei die radikale Islamistenszene. Anders als in den Medien gibt es in der amerikanischen Politik bislang kaum Reaktionen. US-Außenminister John Kerry äußerte sich nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in Brunei nur sehr allgemein. Jedes Land der Welt unternimmt viele Aktivitäten, um seine nationale Sicherheit zu schützen. Dazu tragen alle möglichen Informationen bei. Das Sammeln von Informationen über andere Regierungen und Institutionen sei jedenfalls für viele Länder nicht unüblich, so Kerry. Äußerst schmallippig auch die Reaktion des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters Ben Rhodes, der zurzeit US-Präsident Obama durch Afrika begleitet. Rhodes verwies darauf, dass einige der engsten Partner aus Europa bei den Spähprogrammen mit Amerika zusammenarbeiten. Auch der frühere NSA- und CIA-Chef Michael Hayden spielte den Ball nach Europa zurück. Jeder Europäer, der sich über internationale Spionage beklagen will, so Hayden im Sender CBS, sollte zunächst schauen, was seine eigenen Regierungen machen. Unerwartete Unterstützung bekam US-Präsident Obama von seinem Vorgänger im Amt George W. Bush. In seiner Amtszeit waren die umstrittenen Spähprogramme des Geheimdienstes NSA eingeführt worden. Sie seien auch heute noch sinnvoll, sagte Bush dem Sender CNN. Ich habe die Programme eingeführt, um unser Land zu schützen. Die Rechte der US-Bürger werden dadurch nicht verletzt. Kein Wort zu den Rechten der EU-Bürger. Das Büro von US-Geheimdienstkoordinator James Clapper spielte zunächst auf Zeit. Man werde der EU über ihre diplomatischen Kanäle antworten. Die aktuellen Fragen wolle man bilateral mit den EU-Ländern diskutieren. Außerdem gäbe es ja demnächst einen transatlantischen Expertendialog über die Arbeit der Geheimdienste.
Martin Ganselmeier berichtete. Die EU-Kommission und andere Vertreter der Europäischen Union reagierten mit Empörung auf die Bespitzelung durch den US-Geheimdienst. Aus Brüssel berichtet Wolfgang Landmesser.
Eines muss man den US-Spionen vom Geheimdienst NSA lassen. Sie haben sich schöne Namen ausgedacht für ihre Abhöraktionen gegen europäische Vertretungen in Washington und New York. Perdido nannte die NSA den Lauschangriff auf die EU-Büros bei den Vereinten Nationen, berichtet die britische Zeitung The Guardian. Unter Wabash lief die Aktion gegen die französische Botschaft in Washington. Am Wochenende war die EU-Kommission zunächst nicht zu einer Stellungnahme bereit. Die US-Behörden seien mit den Vorwürfen konfrontiert worden, hieß es lediglich. In der täglichen Pressekonferenz gab es heute eine deutlichere Botschaft Richtung Washington. Pia Ahrenkilde-Hansen, die Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Barroso.
The European Union is now expecting to hear from the US authorities.
Die EU wartet jetzt auf Antworten der US-Regierung. Und ich sage ganz deutlich, wir erwarten von unseren Partnern und Verbündeten Klarheit und Transparenz. Und das erwarten wir auch von den Vereinigten Staaten. Laut der Dokumente, die der Ex-NSA-Mitarbeiter Edward Snowden zur Verfügung stellte, zapfte der amerikanische Geheimdienst die Computersysteme der EU-Vertretungen in den USA an. Bei der Pressekonferenz zum Auftakt der litauischen EU-Präsidentschaft reagierte der litauische Botschafter Raimundas Karoblis heute eher defensiv. Nationale Sicherheit fällt in den Aufgabenbereich der EU-Mitgliedstaaten. Die Geheimdienste der Mitgliedstaaten sollten sicherlich einbezogen werden. Es geht darum, wie die Mitgliedstaaten in dieser Sache zusammenarbeiten und auf welcher Ebene. Umso empörter sind Abgeordnete des Europäischen Parlaments über die neuen Enthüllungen. Wegen zu geringen Datenschutzes hatte das Europaparlament vor einem Jahr das sogenannte ACTA-Abkommen mit den USA gekippt. Einem Vertrag mit den Amerikanern zum Austausch von Fluggastdaten haben die Abgeordneten dagegen mehrheitlich zugestimmt. Wenn sich die Vorwürfe bestätigten, werde das EU-Parlament in Zukunft noch kritischer reagieren, sagt die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel.
Das hätte dann schon Auswirkungen auch auf alle anderen Arten der Zusammenarbeit, wo es um Datenaustausch, um Kommunikation und Datenschutz geht. Und das müsste dann auch Konsequenzen haben.
Die Skepsis im Europaparlament ist groß, auch gegenüber dem geplanten Handelsabkommen mit den USA. Und nicht nur Europaabgeordnete fordern, die Verhandlungen auf Eis zu legen, sollte die US-Regierung nicht angemessen auf die Abhörberichte reagieren.
Auch in Berlin wurde die US-Spionage gegen EU-Einrichtungen mit Befremden aufgenommen. Arne Meyer berichtet.
Obwohl es am Wochenende schon erste Kontakte zwischen dem Weißen Haus und dem Bundeskanzleramt gegeben hatte, konnte die Bundesregierung heute nur auf Medienberichte reagieren, wonach der US-Geheimdienst NSA diplomatische Vertretungen der EU bespitzelt und speziell in Deutschland massenhaft Telekommunikationsverbindungen abgeschöpft haben soll. Berichte seien keine Fakten, versuchte Regierungssprecher Steffen Seibert einzuschränken. Aber
Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg.
Und so war die Empörung heute nicht nur parteiübergreifend, sie reichte auch bis zum Bundespräsidenten. Joachim Gauck forderte am Rande eines Termins im baden-württembergischen Freiburg eine, Zitat, sehr rasche Aufklärung.
Der Erhalt von Sicherheit und Freiheit muss unser Ziel sein. Aber mit Benjamin Franklin sage ich, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beide verlieren.
Ähnlich äußerte sich der Vizekanzler. Philipp Rösler machte mehr oder weniger deutlich klar, der Begriff Datensammelwut habe das Zeug zum Unwort des Jahres. Zum Zweck der Terrorismusbekämpfung sei es akzeptabel, Daten zu gewinnen.
Uns sind keine guten Gründe eingefallen, weshalb man europäische Institutionen, diplomatische Institutionen abhören muss zur Terrorismusbekämpfung. Und das muss dringend aufgeklärt werden.
Deutlich schärfer die Reaktion von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Er bezeichnete die Berichte über massenhafte NSA-Ausspähaktionen in Europa wortwörtlich als bestürzend.
Das ist jedenfalls in freundschaftlichen Beziehungen unvorstellbar.
Und deswegen sei es notwendig, so Steinbrück weiter, dass die Bundesregierung den Vereinigten Staaten jetzt nicht mehr nur höfliche Fragen stelle. Er verlangte Regierungskonsultationen, um den Sachverhalt zu klären, der so belastend sei, dass die ins Auge gefassten Verhandlungen zwischen der EU und den USA über ein Freihandelsabkommen vorerst nicht beginnen sollten, betonte Steinbrück. SPD-Chef Sigmar Gabriel äußerte in einem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung verfassten Gastbeitrag die Vermutung, Angela Merkel sei das Vorgehen des US-Geheimdienstes, Zitat, dem Grunde nach durchaus bekannt. Die Kanzlerin müsse deswegen jetzt erklären, ob sie dieses geduldet habe. Offen ist noch, inwiefern der Bundesnachrichtendienst etwa eingeweiht war und sogar abgeschöpfte Informationen aus den USA bekommen hat. Auch dieser Frage will die Bundesregierung nachgehen, so Steffen Seibert.
Wir werden ein sehr umfangreiches Lagebild aufzuklären haben in dieser Sache. Dazu gehören Fragen nach innen wie nach außen.
Dazu beitragen sollte auch der US-Botschafter in Deutschland Philip Murphy. Ihn hatte das Auswärtige Amt nach Angaben eines Ministeriumssprechers am Nachmittag zu einem Gespräch eingeladen. Allerdings, das betonte er, nicht einbestellt.
Arne Meyer berichtete. Spionage unter Freunden? Der Kommentar dazu von Georg Schwarte.
Es ist bei aller Aufregung zur Stunde gar nicht so klar, worüber wir uns jetzt mehr aufregen sollten, über die Unverfrorenheit unserer amerikanischen Freunde, Trojaner, Wanzen und vermutlich noch viel mehr in Freundesland zu platzieren oder über die scheinbare Naivität unserer Regierung. Motto, also das hätten wir jetzt nicht gedacht von unseren guten Freunden, den Amerikanern, den Briten. Oder sollten wir uns darüber aufregen, dass unsere eigenen Dienste mangels Kompetenz leider nur auf der Kundenliste der Amerikaner stehen und die Bröckchen auswerten dürfen, die sie selbst eben nicht in der Lage sind zu beschaffen? Oder auch dieser Fall ist durchaus noch möglich. Wir regen uns darüber auf, dass unsere Regierung jetzt pflichtschuldig haltet den Dieb ruft, von dem sie längst wusste, er ist im eigenen Haus unterwegs. Toleriert, solange niemand darüber sprach. Dafür spricht zumindest die offene Unverschämtheit von US-Außenminister Kerry. Jedes Land, sagt er, sammle zum eigenen Schutz nun mal Informationen. Soweit er wisse, sei das in vielen Ländern nichts Außergewöhnliches. Na dann ist ja alles gut. Weitermachen möchte man ihm zurufen, es geht ja um Sicherheit. Dass amerikanische Sicherheit aber von der EU bedroht sein könnte, das Abhören von EU-Vertretungen mithin im Kampf gegen den Terror unerlässlich scheint, könnte vermutlich nicht einmal der Weltenerklärer Obama erklären. Sollte es stimmen, und der Zusatz ist Stand heute noch immer geboten, dann reden wir in diesem Fall nicht über den Kampf gegen den Terror, sondern über popelige Wirtschaftsspionage, auch noch unter Freunden, was die Sache nicht charmanter macht. Dass die Amerikaner nach dem Trauma des 11. September nie mehr wie damals so überrascht, so unwissend in eine Katastrophe stolpern wollten, gehört allerdings auch an den Ausgangspunkt dieser Geschichte. Das Was wir jetzt in Form pervertierter Datensammelwut zumindest als angedeuteten Schattenriss im Ergebnis sehen, entspringt diesem bis heute tief sitzenden Schock einer ganzen Nation, die zum ersten Mal seit Pearl Harbor angegriffen wurde. Das erklärt übrigens auch, warum die Empörung über die Milliarden gesammelter Daten in den USA lange nicht so groß ist wie im von Stasi und Gestapo-Erinnerungen verschatteten deutschen Bewusstsein. Die Sache jedenfalls ist durchaus vielschichtig. Alle, die jetzt rundweg Skandal schreien, müssten beim nächsten Terroranschlag auf deutschem Boden, der eben nicht verhindert wurde, weil man ja keine Informationen aus dubiosen Geheimdienstquellen wollte, den Rücken gerade machen und sagen, das ist der Preis. Es ist diese Grauzone, dieses Wägen von Sicherheit und Freiheit des Einzelnen, die zu kompliziert ist, um sie auch noch, wie es die Amerikaner jetzt scheinbar getan haben, mit schnöder Spionage zu vermengen. Spionage nur, weil sie es konnten, technisch. Das ist der eigentliche Skandal. Dass übrigens die Bundesregierung heute auf die Frage, ob denn der BND Einrichtungen befreundeter Staaten ausspähe, erst einmal ratlos schwieg, zeigt nur, wie schwierig in der Praxis ist, was der Bundespräsident heute so klug in der Theorie formulierte. Gefahrenabwehr, sagte Joachim Gauck, müsse immer verhältnismäßig sein. Vielleicht ist ja nicht das Internet das Neuland, von dem die Kanzlerin spricht, sondern das Thema Verhältnismäßigkeit von Gefahrenabwehr.
Georg Schwarte kommentierte. Wie soeben gemeldet wird, hat der frühere US-Geheimdienstler Edward Snowden in Russland Asyl beantragt. Zuvor hatte ihm Präsident Putin ein Bleiberecht eingeräumt. Kroatien ist seit heute das 28. Mitgliedsland der Europäischen Union. Doch der Neuzugang hat noch erheblichen Reformbedarf. Nach den Feierlichkeiten kommt jetzt harte Arbeit auf die Kroaten zu. Ralf Borchardt berichtet.
Welcome to the European Union. Dobro došli u Europsku uniju. Thank you.
Als EU-Kommissionspräsident Barroso Kroatien um Mitternacht in der Europäischen Union willkommen hieß, war der Jubel groß in Zagreb. Europa-Hymne, große Worte vom historischen Ereignis, das das Land in die Mitte Europas zurückbringe, das war die eine Seite der Medaille. Die andere ist der europäische Alltag, der ab heute in Kroatien einkehrt. Dass sich schnell etwas bessert hier an den Lebensverhältnissen, erwartet kaum jemand. Die Einschätzungen der Leute auf der Straße eher nüchtern. Wir werden sehen, was kommt. Wir erwarten, dass es besser wird. Jedenfalls hoffen wir es, meint diese Frau. Ich hoffe vor allem auf Arbeit. Ich bin arbeitslos, meint er. Es ist nicht fair, dass manche alles haben und andere nichts. Ich hoffe, dass sie uns nicht übers Ohr hauen in der EU. Denn wir haben genug gelitten, haben Krieg und andere schlimme Sachen erlebt. Man sollte etwas mehr Verständnis für die Armen haben. Schlecht ist es, eine Katastrophe, sagt dieser Gegner des EU-Beitritts. Die EU wird uns alles wegnehmen und sie wird uns nichts geben. Für mich bedeutet es nichts Konkretes, meint diese Frau fast gleichgültig. Vielleicht einfacher reisen und dass wir uns nicht mehr wie Bürger der dritten Welt fühlen. Auch wenn die Zolltafeln an den Grenzen zu Slowenien, Ungarn und Italien jetzt abmontiert sind, auf den Beitritt zur Schengen-Zone mit dem Wegfall von Grenzkontrollen wird Kroatien wohl noch 2 bis 3 Jahre warten müssen, auf den Euro voraussichtlich 5 bis 8 Jahre. Und der deutsche Außenstaatsminister Link, der statt Kanzlerin Merkel nach Zagreb gekommen war, betonte, Kroatien muss sich bei den Themen Korruptionsbekämpfung, Justizreform und Bürokratieabbau weiter anstrengen.
Die Arbeit an den Reformen geht weiter und mit der weitergehenden Vertiefung unserer europäischen Institutionen müssen alle Altmitglieder, Gründungsmitglieder, aber natürlich auch besonders Neumitglieder weiter daran arbeiten, die Standards einzuhalten. Und da weiß die kroatische Regierung selbst genau, dass vieles noch zu tun ist.
Der kroatische Regierungschef Milanovic wollte dann aber doch den Blick optimistisch nach vorn richten. Kroatien werde den Nachbarländern in der Region die Hand reichen, um auch sie an die EU heranzuführen, auch den ehemaligen Kriegsgegner Serbien. Kroatien will eine Brücke sein in eine bessere Zukunft für die ganze Region, so Milanovic. Eine Region, in der europäische Standards mit dem höchsten Schutz von Rechten für jeweilige nationale Minderheiten die besten Mittel sind, das Trauma der Vergangenheit zu überwinden.
Ralf Borchardt berichtete. Die brütende Hitze im Südwesten der USA mit Rekordtemperaturen von über 50 Grad Celsius haben die Voraussetzungen für die gewaltigen Flächenbrände geschaffen, die zurzeit im US-Bundesstaat Arizona wüten. In der Nähe von Phoenix ist jetzt ein ganzes Feuerwehrteam in den Flammen ums Leben gekommen. Ulrike Römer berichtet.
Dem Entsetzen über den Tod der Feuerwehrleute folgt jetzt die ratlose Suche nach der Ursache für das Unglück. Wie konnte eine erfahrene Elitetruppe in eine derart ausweglose Lage geraten? Die Männer galten als gut ausgebildet. Sie gehörten zu einem Hotshot-Team. Feuerwehrexperte Robert Rove.
That is the most dangerous job that one could have.
Das ist der gefährlichste Job, den man als Feuerwehrmann haben kann. Diese Männer gehen kilometerweit schwer beladen mit Ausrüstung in einen Brand hinein. Das üben sie jeden Tag. Sie sind auf solche Brände vorbereitet. Vermutlich hat eine Feuerwalze die Männer regelrecht überrollt. Ob die kleine Truppe den Brand unterschätzt hat, ob das Feuer durch starke Winde plötzlich die Richtung änderte, die genauen Umstände des Unglücks werden jetzt untersucht. Was schon klar ist, einige Männer haben noch versucht, Schutz zu finden. Die Feuerwehrmänner graben sich ein, so tief wie möglich, und suchen Schutz unter hitzebeständigen Spezialdecken. Das ist aber wirklich das letzte Mittel und die Überlebenschance unter einer der Decken liegt bei 50%. Die CNN-Korrespondentin müht sich, die mutmaßlich letzten Minuten der Feuerwehrleute zu erklären. Das Unglück gilt als eines der schwersten der letzten Jahre. Präsident Obama hat den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. In Jarnell, der kleinen Stadt, aus der die meisten der Männer kamen, sitzt der Schock tief. Wade Ward vom örtlichen Feuerdepartement. Das ist eine kleine Stadt. Wir alle kennen einander. Das ist verheerend. Noch ist das Feuer nicht unter Kontrolle. In Jarnell jedoch hat es die Hälfte der Häuser verwüstet. Mehr als 200 Gebäude sollen zerstört sein. Und es ging alles rasend schnell. Den Bewohnern blieben oft nur wenige Minuten zur Flucht vor den Flammen.
I'm packing up everything that I can that's, you know, precious to me and my family.
Diese Betroffene hat alles gepackt, was sie konnte. Alles, was für sie und ihre Familie eine besondere Bedeutung hat. Inzwischen haben die Behörden die gesamte Region geräumt. Mehr als 1000 Menschen mussten ihr Hab und Gut zurücklassen. Hitze und starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Schon seit Tagen wüten Brände in etlichen Staaten im Westen der USA. Und am Wochenende wurden neue Rekordhitzewerte gemessen. Über 46 Grad in Las Vegas, in Kalifornien über 50. Kühler soll es erst frühestens Mitte der Woche werden.
Ulrike Römer berichtete. Den Verbrauchern in Deutschland droht ein weiterer Anstieg der Strompreise. Ein Grund dafür ist, dass die über den Strompreis zu zahlende Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien im nächsten Jahr erneut steigen wird. Das geht aus einer Studie hervor, die heute von Greenpeace und dem Öko-Institut Freiburg in Berlin vorgestellt wurde. Annika Sepör berichtet.
6,1 Cent, so hoch wird die EEG-Umlage in diesem Jahr wohl liegen. Davon geht das Öko-Institut in einer Studie im Auftrag von Greenpeace aus. Derzeit macht sie noch 5,3 Cent je Kilowattstunde aus. Die EEG-Umlage, das ist der Anteil am Strompreis, über den die erneuerbaren Energien gefördert werden. Sie macht aber nur etwa ein Sechstel des Gesamtpreises für Strom aus. Der sei vor allem das Problem für die Verbraucher, meint Felix Mattes vom Öko-Institut.
Und was Sie hier sehen, ist, dass wir es zwar seit 2009 mit massiv sinkenden Strompreisen an der Börse zu tun haben, dass diese Strompreise an der Börse aber nicht weitergegeben worden sind an die Kunden.
Noch immer würden zu wenig Verbraucher den Stromanbieter wechseln, um so den Markt in Bewegung zu bringen. Damit sich beim Strompreis umfassend etwas ändere, könnte der Staat eingreifen, so Mattes.
§ 37 Energiewirtschaftsgesetz erlaubt es der Bundesregierung, für die gefangenen Kunden, das sind die sogenannten Grundversorgungskunden, bei den Haushalten auch die Strompreise strukturell zu regulieren. Das heißt, man könnte mit einer sehr kurzen Verordnung die Energieversorgungsunternehmen dazu verpflichten, sinkende Preise am Großhandel an die Endkunden weiterzugeben.
Die Energieunternehmen, die den niedrigen Börsenpreis nicht weitergeben, das sei aber nur ein Problem. Noch immer gäbe es zu viele große Unternehmen, die gar keine EEG-Umlage zahlen müssen. André Böhling von Greenpeace.
Diese Kosten tragen die Privathaushalte mit. Deswegen, das muss man auch berücksichtigen, sind die ausnahmeberechtigten Unternehmen mittlerweile Netto-Profiteure des EEGs. Das heißt, ohne EEG wären sie höher belastet als mit EEG. Und die Privatkunden und Kleingewerbe zahlen mittlerweile rund 1,75 Cent für die Ausnahmen für die Industrieförderung.
Das Öko-Institut kommt zu dem schon viel diskutierten Schluss, es dürften nur die Unternehmen von der EEG-Umlage befreit werden, die wirklich auch im internationalen Wettbewerb stehen. André Böhling von Greenpeace.
Der zweite Punkt ist das Thema Steuergerechtigkeit zwischen den Energieträgern bei der Besteuerung von Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken.
Greenpeace fordert deshalb, erneuerbare Energien nur gering oder gar nicht mehr zu besteuern. Insgesamt ließen sich so die Kosten senken. Ein Drei-Personen-Haushalt könnte im Jahr etwa 100 Euro sparen. Das sei auch nötig, weil noch weitere Steigerungen beim Strompreis anstünden. Über die Netzentgelte, denn auch hier werden Unternehmen befreit. Einer Studie im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion zufolge werden die Ausnahmen für große Unternehmen im kommenden Jahr auf insgesamt bis zu 1,2 Milliarden Euro steigen. Dafür aufkommen müssen die privaten Stromkunden.
Annika Seppör berichtete. Das Medienunternehmen Bertelsmann hat heute die Fusion zum weltgrößten Buchverlag besiegelt. Der zu Bertelsmann gehörende Verlag Random House und Penguin, eine Tochter des britischen Verlagshauses Pearson, wurden dafür vereinigt. Anja Osterwinter berichtet.
Für Bertelsmann ist es das größte Geschäft der letzten 10 Jahre. Es soll das Medienunternehmen weiter voranbringen und seine Marktposition stärken. Für Firmenchef Thomas Rabe ist das heute deshalb ein ganz besonderer Tag.
Es entsteht durch den Zusammenschluss von Penguin und Random House die mit Abstand größte und einzige globale Buchverlagsgruppe der Welt. Das alleine ist, glaube ich, ein Beleg dafür. Das zweite ist, dass Bertelsmann seit 178 Jahren im Buchverlagsgeschäft tätig ist. Das ist also für uns ein besonderer und auch emotionaler Tag.
Literatur soll also weiter das Kerngeschäft bleiben, mit dem Reinhard Mohn den Weltkonzern aufgebaut und groß gemacht hat. Und da sind die Voraussetzungen denkbar gut. Zu dem neuen Verlagsriesen Penguin Random House gehören 250 Verlage in 25 Ländern, die jedes Jahr mehr als 15.000 neue Titel auf den Markt bringen. Diese Kräfte erfolgreich zu bündeln, ist laut Thomas Rabe jetzt wichtigste Pflicht.
Wir haben natürlich den Plan, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, eine gemeinsame neue Unternehmenskultur zu schaffen, aber dann natürlich auch in diese Geschäfte zu investieren, das Geschäft auszubauen, auch regional auszubauen, vor allem in China, Indien und Brasilien. Also wir haben eine Menge vor und wie gesagt, ausgehend von dieser marktführenden Position, die wir jetzt haben, wird uns auch eine Menge gelingen.
Auch im Onlinehandel mit E-Books wünscht sich Penguin Random House mehr Präsenz und Marktanteil. Amazon, Google und Apple sind in dem Bereich sehr aktiv und werden jetzt mit dem neuen großen Gegenspieler konfrontiert. Thomas Rabe sieht gerade auf dem Markt der E-Books enormes Potenzial, auch ohne sich direkt mit den Gegnern anzulegen.
Wir arbeiten auf einem großen Markt. Also diese Plattformen sind auf unsere Inhalte angewiesen und wir sind auf diese Plattformen angewiesen, um unsere Leser zu erreichen. Also wir befinden uns in einer Partnerschaft. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn eben diesen Giganten wie Amazon, Google und Apple eben auch ein großer Buchverlag gegenübersteht.
Bertelsmann hält mit 53% die Mehrheit an dem neuen Verlagsgiganten und freut sich schon jetzt auf den positiven Kick in der Gesamtgeschäftsbilanz.
Anja Osterwinter berichtete. Und nun zum Sport im Echo des Tages. Sabine Lisicki hat heute in Wimbledon eine kleine Sensation geschafft. Mit einem 6:2, 1:6 und 6:4 Sieg gegen die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Serena Williams zog die 23 Jahre alte Berlinerin ins Viertelfinale des Grand Slam Klassikers ein. Mehr dazu von Doreen Strasters.
44 Minuten dauerte der erste Satz. Eine Zeitspanne, in der Serena Williams sonst auch schon mal mit ihrem Arbeitstag fertig ist. Die begeisterten Fans stellten sich auf einen langen Nachmittag ein.
Ich hoffe, sie gewinnt und drücke die Daumen. Ich habe 10 Pfund auf sie gesetzt.
Das ist so spannend. Das haben wir nicht erwartet.
Sabine Lisicki kämpfte und sie lächelte dabei. Immer wieder ballte sie die Bäcker. Pardon, die Lisicki-Faust feuerte sich an und nach 2 Stunden und 4 Minuten war die Sensation von Wimbledon perfekt.
Jetzt muss sie nach vorne kommen, sie macht den Punkt! Sabine Lisicki macht den Punkt! Sie schlägt Serena Williams im Achtelfinale von Wimbledon mit 6:2, 1:6 und 6:4. Wow, was für eine Geschichte!
Sabine Lisicki sank in die Knie, legte sich bäuchlings auf den Rasen, den sie so sehr liebt, schrieb dann Autogramme und gab der BBC ihr erstes Interview. Zittrig und noch total durchgeschüttelt von diesem Auftritt.
How do you feel? You are shaking.
I'm so shaking. I'm so happy. Serena played a fantastic match. It's just amazing feeling to win this match. The crowd was so amazing. Thank you for the support.
Stimmt, Serena Williams hat fantastisch gespielt, Sabine Lisicki aber fantastischer. Bedingungslos unterstützt von den Zuschauern auf dem Center Court. Gefeiert wird nicht, denn Lisicki hat nur eine Nacht, um sich zu regenerieren, bevor sie im Viertelfinale auf die Estin Kaya Kanepi trifft. Die Frau, die Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen hatte.
Doreen Strasters berichtete. Am Abend kämpft dann auch noch Tommy Haas um den Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon. Sein Gegner, der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.